Mythengelaber. 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 Über Götter und die Welt. Mythengelaber.
Hallo Uwe.
Hi Tillmann.
So, also eigentlich haben wir uns ja heute vorgenommen, mal nicht über Götter und die Welten zu reden, sondern eher mal nur über einen Gott, und zwar über Zeus. Und also, ich muss jetzt aber erst noch was loswerden und schon abschweifen. Und zwar habe ich ich habe mich vorbereitet, weil ich ja sonst mich zu arg unterlegen fühle quasi mit diesem Gott. Ich weiß nicht, das ist glaube ich noch nicht dein Lieblingsgott, weiß ich nicht.
Da bin ich noch etwas unsicher, wer wirklich der Lieblingsgott ist. Aber ich glaube, Zeus ist es nicht.
Ja, okay. Nee, aber ich habe auf jeden Fall mich vorbereitet und habe gesehen, dass im Olymp sitzen ja 12 Götter. Mhm. Und das wäre schon mal interessant. Erstens mal die Zahl 12, weil die gibt ist ja im Christentum auch wichtig. Die haben das davon übernommen. Aber ich fand es eigentlich eher witzig, weil ich mir dachte, okay, eine Fußballmannschaft hat 11 Spieler und
Trainer.
Und ein Trainer, genau. Ist Zeus der Trainer oder ist Zeus ein Spieler? Also ich finde, wir können ja mal versuchen, ich weiß nicht, ob es Sinn macht, aber weil die griechischen Götter sind ja sehr menschlich, haben wir ja schon besprochen, die haben ja Charaktereigenschaften und so weiter. Man kann die sich ja viel greifbarer zum Beispiel vorstellen, wie jetzt den christlichen Gott. Und mich würde jetzt einfach mal interessieren, ob wir vielleicht innerhalb unseres Gesprächs eine Idee bekommen, auf welcher Position würde Zeus spielen? Ob wir den eher in Sturm stellen würden oder ins Tor? Oder das könnten wir vielleicht mal, wäre so eine Idee.
Du meinst, dass er im DFB-Finale dann auf jeden Fall,
dass wir den in der Verlängerung bringen.
Einwechseln.
Genau.
Für das Siegtor.
Ja, genau. Oder dass wir das Elfmeterschießen, weil er ja da so entspannt ist. Dass man das mit so Charaktereigenschaften vielleicht verknüpft. Vielleicht ergibt sich da ja irgendwie was.
Ja, das wird sich auf jeden Fall gut treffen. Ich glaube, ich habe dich ja vorher noch gefragt, ob du ein Bier willst. Und dann habe ich gesehen, ich habe nur ein helles im Kühlschrank. Man musste sich gleich an Zeus denken, weil der Name kommt ursprünglich, also hat von der Wortbedeutung her
von Kühlschrank.
Kühlschrank, genau, heißt Kühlschrank. Der helle oder der glänzende, irgendwas mit Helligkeit auf jeden Fall. Auch in den anderen Sprachen tatsächlich, aus dem Indischen, also Indogermanischen, auch bei den germanischen Göttern dann. Aber die Zahl 12 ist interessant, absolut. Es gibt ja auch 12 Monate des Jahres, fallen mir da direkt wieder ein. Da können wir nachher drüber reden, wenn wir auf diese olympischen Götter eingehen, weil ja, es gibt tatsächlich ja auch noch mehr Götter, mal weniger, also die da so halb reinzählen und dann wieder auch nicht.
Ja, das, und es gibt auch, also ich habe, wie gesagt, ja mich vorbereitet und ich fand zum Beispiel, was ich nicht auf dem Schirm hatte, dass Hades ist ja eigentlich schon ein sehr wichtiger Gott, so, das ist einer von denen, also es gibt ja einige Götter, die stammen auch von Zeus ab. Das ist ja das Verrückte. Da kriegt er dann Kinder, die auch im Olymp sind. Aber Hades ist ja wirklich ein Bruder von ihm. Der ist aber nicht im Olymp, weil der sitzt ja in der Unterwelt.
Ja, genau.
Und das fand ich einfach nur so, ah ja klar, habe ich jetzt nie drüber nachgedacht. So. Wobei komischerweise ja Poseidon, der ist ja glaube ich auch im Olymp.
Ja.
Und obwohl er eigentlich denkt man doch, der soll doch im Meer rumpaddeln, aber
ja, ja, da können wir nachher auch noch drüber reden, weil gerade die drei sind ja Brüder und ja, genau, haben eigentlich die Welt unter sich aufgeteilt. Genau. Aber tatsächlich ist es so, dass der Olymp nicht aufgeteilt wurde. Also der Olymp ist gemeinsamer Sitz aller Götter. Genauso wie übrigens die Erde an sich auch nicht aufgeteilt wurde. Vielleicht auch, weil ja alle von der Gaia abstammen, von ihrer Mutter Erde. Und die dann immer noch quasi allgemein Besitz bleibt.
Ja, okay, dann würde ich vielleicht tatsächlich noch kurz, bevor wir wirklich uns so voll über Zeus reden, noch kurz darauf eingehen, dass, du hast ja gerade schon gesagt, die wurde aufgeteilt, also die, das waren drei Brüder, die hat man gerade schon erwähnt, alle Kinder von Kronos war es, genau, und die haben dann unter sich aufgeteilt Erde, Himmel und
Meer. Unterwelt.
Und Unterwelt.
Ach, ja, nee, genau. Nee, nicht die Erde.
Also nicht Erde, nee, genau.
Himmel, Meer und Unterwelt.
Genau, Himmel, Meer und Unterwelt. Und bevor das passiert ist, gab es aber noch, das müssen wir auch, oder das sollte man vielleicht kurz erwähnen, diesen Krieg gegen die Titanen. Also es war, wir haben ja letztes Mal auch schon darüber geredet, dass so Generationenwechsel und Generationenkonflikt. Und es war ja so, nachdem Zeus seine Geschwister befreit hat, dann
Ich weiß aus dem Bauch seines Vaters Kronos, der die ja verschlungen hat, weil er Angst hatte, dass die ihn stürzen.
Genau. Und dann haben die den Krieg begonnen gegen die Titanen. Und was ich, also weil ich habe es vorhin kurz nochmal gelesen, und was ich interessant fand, war, dass auf der Seite der Götter kämpfen ja auch tatsächlich die, also teilweise die, wie haben sie, hießen sie nochmal, die mit den 100, die 100 Armigen oder 100-Äugigen.
Also Hekatoncheires.
Genau, die kämpfen auf der Seite und es gibt auch so die paar noch andere Wesen, die auf der Seite der Götter.
Die Giganten teils. Also es ist auch so gemischt, ne? Manche Titanen, zum Beispiel auch die Zyklopen, die eigentlich auch Titanen sind, die kämpfen dann wiederum auf Seite der Götter. Die werden dann dem Zeus ja später die Blitze schmieden aus Dankbarkeit dafür.
Ah, okay. Okay, gut. Ja, und ich fand noch ein interessanter Fakt, sag ich mal, faktisch, wenn man jetzt über Mythos redet, natürlich auch gut, dass, also die wurden ja, die Titanen sind ja nicht gestorben, die wurden dann irgendwie verbannt irgendwohin. Und zum Beispiel ist ja auch Atlas dabei und der wird als Strafe, ich glaube direkt nach dem Kampf muss er dann das Himmelsgewölbe tragen.
Ja, weil er so unglaublich stark ist. Genau.
Ja. Genau. Okay. Und dann haben sie das aufgeteilt und jetzt kommen wir wirklich mal, achso, noch zu Zeus, ja genau, wir kommen zu Zeus, aber ich musste nämlich, wo du den Kühlschrank aufmacht hast, auch daran denken, weil ich kurz noch vorhin in der U-Bahn überflogen habe den Wikipedia-Artikel über Zeus. Und da steht es auch als erstes, dass es mit dem Hell und dem Licht so. Und deswegen okay. Musste ich auch gleich dran, wo ich dein Leuchten in deinen Augen gesehen habe, so, oh, ich habe den guten Einstieg, musste ich, ja, okay.
Aber ich habe auf das Bier geschaut.
Ja,
das
stand genau.
Helles.
Das stand Helles.
Das stand Helles.
Ja.
Okay, das trinken wir dann nachher.
Genau. Zu Zeus, genau, gibt es irgendwie, vielleicht, ich weiß nicht, also wie, was sind denn seine Charaktereigenschaften? Und gibt es jetzt irgendeinen, fällt jetzt gerade irgendeinen passenden Mythos ein oder deinen Lieblingsmythos, wo man vielleicht ein bisschen einfach checkt, was das für ein Typ war?
Ja, also der Zeus ist erstmal, würde ich sagen, ein unglaublich komplizierter Gott, weil es so viel über den gibt, dass wir das sowieso heute gar nicht und auch sonst wahrscheinlich nur ansatzweise irgendwie besprechen können. Ich würde den Zeus eigentlich in zwei Mythen aufteilen. Und zwar einmal den Mythos des Prometheus, auch ein Titan, der den Menschen das Feuer bringt, der stiehlt es aus dem Himmel von den Göttern, weil die Menschen hatten davor kein Feuer und gibt es den Menschen. Er ist einfach ein Menschenfreund, ein großer Humanist, würde man sagen. Und durch das Feuer können die Menschen dann auf einmal eben, sie haben Licht, sie haben Wärme, sie können auch Gegenstände herstellen, sie können Werkzeuge herstellen, sie können dadurch eben auch Metall verarbeiten zum Beispiel. Sie benutzen das als Werkzeug und dadurch entsteht die menschliche Zivilisation. Und der Zeus bestraft dann den Prometheus dafür, weil ihm die Menschen zu mächtig werden. Also der Zeus ist auf der einen Seite, ich sag mal, ein Machtgott.
Typ.
Machttyp, ja, Typ, Macht. Vertreter, der das nicht einsieht, dass ihm die Herrschaft geklaut wird, der seine Herrschaft verteidigt, der dann eben auch sehr brutal werden kann mit seinen Blitzen. Er ist ja auch Gott des Gewitters, des Donners und Menschen auch bestraft dafür. Also ein sehr launischer Gott. Und der andere Mythos wäre der der Entführung der Europa, dass er eben immer wieder auch ganz viele Affären hatte, auch mit menschlichen Frauen, aber auch mit Göttinnen und Nymphen und so weiter und unglaublich viele Kinder hat. Und da können wir nachher noch drüber sprechen, was das dann auch mit der, sagen wir mal, mit dem Stammbaum der Götter eigentlich macht.
Also,
das sind die zwei Hauptaspekte, glaube ich. Einmal ist er einfach ein unglaublicher Lüstling,
ja.
Der immer nur auf der Suche nach hübschen jungen Nymphen und Frauen ist. Und auf der anderen Seite einer, der da sehr brutal seine Macht verteidigt und niemanden neben sich duldet. Der Herrscher. Er ist der Herrscher und der Göttervater.
Okay, also du würdest dann tatsächlich sagen, dass dieser Prometheus-Mythos, fast schon Zungenbrecher, dass dieser Prometheus-Mythos fast so wichtig ist wie alle anderen, weil es gibt ja tausende Geschichten, also von wie er sich verwandelt hat in irgendwas und irgendwie ein Kind gezeugt hat. Und dieser eine, oder gibt es da auch mehrere von Prometheus? Also ich kenne die Geschichte ja mit dem, übrigens kenne ich noch von Prometheus, er hat eben auch das Hirn aufgeschlagen im Zeus auf sein Wollen, weil er wie war das dann? Und dann kommt Athene kommt raus aus, genau. aus seinem Kopf. Das ist also dann später die Schutzherrin der Stadt Athen und auch eine wichtige Göttin. Und die.
Und sie ist ja die Göttin der Weisheit und deswegen eine Kopfgeburt.
Ach, okay.
Okay, gut. Also Zeus hatte immer Kopfweh, da waren ihm wohl zu viele Gedanken drin. Also ja, eine sehr spezielle Geburt.
Ja.
Die hat dann irgendwie auch keine Mutter, ne? Die Athene.
Ja, das ist witzig, merkwürdig. Weil ich habe nämlich auch gelesen, dass es bei anderen Göttern, da sind sich die Geschichtsschreiber nicht einig, ob Zeus auch der Vater ist von diesen Kindern von Hera. Ist er seine Frau?
Und ja, eine seiner Frauen, die meistens als Hauptfrau genannt wird. Hauptfrau, es gibt auch andere Überlieferungen, da ist er zum Beispiel mit der Demeter, also der Göttin der Fruchtbarkeit, verheiratet. Oder auch zum Teil mit Rhea, wird auch genannt. Also es gibt verschiedene Überlieferungen und später ist dann eben diese Hera im lateinischen Juno, die Göttermutter, würde man dann sagen, seine Ehefrau, die ist ja auch zuständig für die Ehe, das ist ihr Spezialgebiet. Aber vielleicht ist es dann eher schon wieder hintenrum quasi erdichtet worden, nachdem die ganzen Mythen kamen, in denen er immer die jungen Frauen verführt, damit dann eben gezeigt wird, ach, der ist ja gar nicht monogam. Und um diesen Kontrast aufzuzeigen, dass er eigentlich mit der Hera, der Göttin der Ehe, also der Monogamie, verheiratet ist, trotzdem aber ständig Affären hat und Seitensprünge macht und so, hat man sich vielleicht dann irgendwann darauf geeinigt, dass es am besten die Hera ist. Weil eigentlich würde es ja viel mehr Sinn machen, Zeus als Himmelsgott, über seine Eigenschaften sprechen wir noch gleich, dass er mit der Erde verheiratet ist, weil das ja sonst auch immer so ist. Himmel und Erde, die zeugen dann Kinder.
Ja, okay, aber das hat man ja schon mal, das ist ja eigentlich halt einfach schon, das gab es ja schon. Und Gaia genau. Kommt ja dann irgendwie gar nicht mehr vor.
Nee, die spielt dann eigentlich keine Rolle mehr.
Und die ist auch bei diesem Krieg, ist die auch einfach nicht dabei, oder? Oder was also machen die?
In dieser Gigantenschlacht, da stürzt ja der Zeus, sein Vater Kronos, mit eben seinen Geschwistern, mit den Göttern und unter anderem zum Beispiel auch sein halbgöttlicher Sohn Herakles kämpft da auch schon mit.
Der ist da schon dabei. Okay.
Ja, das ist alles, überschneidet sich alles ein bisschen. Und dann beginnt aber eigentlich die Herrschaft des Zeus, nachdem er eben die alten Göttergenerationen gestürzt hat. Und dann unter seiner Herrschaft bricht dann quasi das Zeitalter der Menschen an. Also erst das Heroische und dann das Zeitalter der Menschen, in dem wir dann jetzt auch leben. Das eiserne Zeitalter, in dem alles immer schlechter wird.
Okay.
Also noch schlechter, als es davor auch schon war. Aber der
Früher war sogar die Zukunft besser.
Ja. Genau. Nee, also die alten Götter spielen dann keine Rolle mehr. Die sind gestürzt, so wie dieser Kronos eben auch.
Okay, und willst du jetzt, oder über welchen Mythos, redet man jetzt über Prometheus oder über Europa? Oder?
Also ich glaube, wir müssen erstmal ein bisschen über Zeus noch reden.
Ah ja, okay. Ja.
Genau. Zeus ist der Göttervater, der Hauptgott, der in sicherlich vielen Kulturen einen ähnlichen Vertreter hat, also im weitesten Sinne ein Gott des Himmels oder der Wettererscheinungen, könnte man sagen, der eben für Blitz, Regen und Donner zuständig ist, damit natürlich auch wieder ein segensreicher Gott ist, ein Olbios, Zeus im Griechischen, der durch den Regen natürlich auch den Menschen Fruchtbarkeit und Leben ermöglicht. Er ist der Gott des Himmels und seine Symbole sind unter anderem ein Adler, und der Blitz, der ihm von den Zyklopen im Vulkan geschmiedet wird. Mit diesem Blitz, das ist gleichzeitig auch eine Waffe, wie so ein allmächtiges Instrument, mit dem er seine Herrschaft verteidigt.
So, ja, so, ich denke da sofort natürlich an Thor.
Ja.
Weil Mjölnir, der Hammer von Thor, dem schmieden ja auch die Zwerge. Das ist irgendwie auch ganz witzig. Das ist jetzt auch immer, das sind immer Geschenke von irgendjemand. Das machen die dann doch oft nicht selber, sondern das ist dann auch in einer anderen Welt irgendwie so. Das redet man auch nochmal irgendwann drüber.
Absolut richtig, ja. Und da ist ja auch, also Thor ist ja auch der Donnergott.
Ja, genau, deswegen passt es. Der
Gott des Donners, genau. Auf jeden Fall, Zeus wird oft als er wird nicht alt dargestellt. Er wird eher in den antiken Statuen und auf den Vasenbildern, die wir haben, wird er eher jung dargestellt, beziehungsweise so im mittleren Alter, aber immer noch kräftig und stark.
Also wie wir quasi.
Genau, in der okay. Akmä seines der Lebens, Akmä. Die übrigens mit 41 Jahren ist. Also wir sind noch nicht ganz dran, aber ja, bald okay. Kommt es dann.
Okay.
Und er hat dann oft so ein Gewand, oft auch oberkörperfrei. Und ganz wichtig ist noch, er hat eine Aigis, das ist sein Umhang, das war ursprünglich mal so ein Ziegenfell und es ist auch so eine Art Schutzfunktion, aber auch gleichzeitig wird es so ein bisschen als zauberhaftes Instrument beschrieben, Und wenn man das so schüttelt, das hat so Fransen, weil es ja aus Ziegenfell gemacht ist, dann erinnert es wohl gleichzeitig an den Regen und den Donner, der dann runterkommt und die Wolkengüsse. Also das ist auch noch ein wichtiges Element, das oft zumindest auf den Darstellungen des Zeus eine Rolle spielt. Er ist der Göttervater, wie gesagt, er hat eine, oder seine Frau ist in der Regel immer die Hera, die Göttin der Hochzeit. Und mit der hat er natürlich auch viele Kinder, mit anderen auch. Und viele dieser Kinder sind dann auch wieder Götter des Olymp.
Also nochmal zu den Symbolen, ich kenne noch die Eiche, oder?
Genau, die ist auch noch ganz wichtig, weil es gibt sogar die Theorie, habe ich auch nochmal nachgelesen, dass Blitze anscheinend statistisch besonders oft in Eichen einschlagen. Okay, deswegen ist es sein Lieblingsbaum.
Da müsste man Fabi mal fragen, der ist unser, mein Statistikkumpel.
Okay, Ahnung. Ja, keine Ahnung. Aber würde ja passen, auf jeden Fall. Und es gibt halt viele Heiligtümer. Wir hatten schon mal drüber gesprochen, über das Heiligtum von Dodona in Nordwestgriechenland. Da ist eben auch, das liegt in einem Eichenhain. Also Zeus wurde besonders häufig dort verehrt, wo in der Nähe Eichen standen.
Okay, ich finde bei Zeus ja tatsächlich auch noch, also was ich spannend finde, ist, dass wenn ich an, für mich ist das auch so der Gott überhaupt eigentlich so. Also wenn ich jetzt mir einfach denke an Götter, ich denke fast noch mehr an Zeus als an den christlichen Gott. Vielleicht eben, weil er auch gut darstellbar ist, was bei meinem Christlichen ja nicht darf. Aber für mich ist Zeus wirklich, und ich bin da wirklich jetzt schon wieder so befangen von diesem blöden Film, zum Glück hast du den nicht gesehen, dieser Marvel-Film, wo dann Thor reist dann auch zu Zeus und ist voll begeistert von der Show und der Zeus macht da so ein riesen Ding draus, das, wie heißt der, Love and Thunder heißt er, und der ist dann, der schert alle Götter um sich rum, und zwar in, also in diesem Film nicht nur die griechischen Götter, sondern das sind dann ganz komische Gestalten. Und für mich ist es auch wirklich so irgendwie so ein Paradebeispiel, Archetyp, könnte man sagen, von Gott. Also das ist einfach, wer wieder so allmächtig ist, so gefühlt, der kann scheinbar alles. Und
ja, das ist witzig. Tatsächlich habe ich gestern Abend irgendwann noch auf YouTube einen Ausschnitt aus dem Film gesehen und dachte mir, ein bisschen verrückt. Aber das ist ja auch interessant, dass dann der Thor, also der germanische Gott des Donners, gegen Zeus, den griechischen Gott des Donners, antritt.
Ja.
So doppelgängermäßig. Ja, das ist die Frage, wer, es kann nur einen geben.
Das wäre ja dann die Idee, dass wenn man, also wenn man mal alle Götter durchbesprochen hat, dann können wir uns die Aufstellung von Asgard gegen den Olymp, also wenn dann, ob dann Thor der Manndecker von Zeus ist oder so. Oder.
Wir müssen ja noch klären, welche Position er spielt.
Ja, genau, das, also ja, da machen wir mal eine ganze Folge irgendwann mal drüber. Okay, nee, also ich finde aber halt wirklich dieses, wenn man an Götter denkt, also ist auch spannend, also ich denke quasi erst, ja wie gesagt, nicht an den christlichen Gott, vielleicht auch schon, weil wir das, den Plural drin haben. Wenn man über Götter, also das macht irgendwie keinen Sinn, den christlichen Gott jetzt Fußball spielen zu lassen gegen den Olymp irgendwie. Okay, der ist dann halt auf allen Positionen, es wird eine super Sendung.
Also das ist irgendwie, da hat er nur Sandalen, der Jesus.
Ja, okay, es gibt noch die Dreifaltigkeit, ja okay, der Heilige Geist steht im Tor, okay. Ja, okay, nee, aber also deswegen, also ich denke schon auch an Zeus so ziemlich schnell, wenn ich an
Jesus hatte eine große Auswechselmannschaft, ne? Die ganzen Heiligen.
Ach so, ja, wow, das ist auch schon fast jetzt ketzerisch, weil das ist
ja. Stimmt, ja. Aber das wurde dem Christentum ja tatsächlich im Mittelalter vorgeworfen, dass die zwar vorgeben, monotheistisch zu sein, aber eigentlich ganz viele andere Heilige noch verehren und damit polytheistisch sind. Ja. Was ja auch ein Stück weit stimmt. Wenn du bei uns über die Schwäbische Alb mal läufst, ich war da ein paar Mal wandern, da hast du ja auch gefühlt an jeder Wegkreuzung neben dem Jesuskreuz noch irgendwie einen heiligen Florian oder einen heiligen irgendwas, dem da auch noch ein kleines, eine Gedenkstätte oder ein kleines Häuschen gewidmet ist.
Ich habe Kapelle. Die Christen können das sagen, die sagen, ja, ich glaube, der Gott wirkt nur durch die, das ist, es ist immer die Ausrede, so, das ist, der ist nicht für sich heilig, sondern Gott wirkt durch den, und das ist der Unterschied zu. Weil bei den griechischen Göttern ist es ja das nicht so, dass Zeus wirkt jetzt durch Apollon, das ist ja nicht so, sondern ja wirklich, und die sind auch gegeneinander. Und beim Christentum, diese ganzen Heiligen, die sind ja wahrscheinlich, die ärgern sich ja nicht, die bekriegen sich ja nicht, die spielen sich keine Streiche. Und es kommt ja auch vor, bei, da gibt es auch ganz viele, es gibt auch Geschichte, dass sich dann irgendwie, wie war es, Also die sind ja auch aufeinander eifersüchtig, weil dann stehen die zwei gleichen Götter gerade auf die gleiche Göttin und so weiter und dann müssen sie sich irgendwie tricksen und Deals machen und so weiter. Genau, gehen wir doch da nochmal hin über, also bei Zeus, wenn wir jetzt über Nachfahren von ihm reden, der ja sehr viele hat, beschränken wir uns mal ganz kurz einfach nochmal über die Nachfahren von ihm, die wirklich sehr, sehr wichtig sind, also die eigentlich im Olymp, die auch Götter sind. Also es gibt ja, das ist mir auch nochmal bewusst geworden, es gibt ja Nachfahren von ihm, die Götter sind, es gibt Nachfahren von ihm, die Halbgötter sind, und dann gibt es auch noch die Musen, sind auch ja Nachfahren von ihm, und von was hängt denn das jetzt ab? So ist, wird jemand dann ein Kind von Zeus dann ein Gott, wenn die Mutter auch Gott ist? Das ist ein bisschen zufällig, glaube ich. Also wenn wir jetzt mal, fangen wir einfach mal an. Apollon ist ja ein Sohn auch.
Genau, da muss man gleich die Artemis noch dazu nennen.
Seine Schwester.
Genau, das sind Zwillinge. Dann Hermes. Und das war es eigentlich schon fast tatsächlich.
Ach so, nicht klar ist die Rolle von, ich meine altgriechische Aussprache ist noch, bedarf noch der Übung. Ich weiß nur nicht, wo ich es üben soll. Hephaistos. Ja. Das ist auf jeden Fall ein Kind von Hera. Und die ist nicht klar, ob Zeus auch, aber das ist ja auch, und den finde ich ja übrigens sehr spannend. Also weil ich den, der ist mir noch nicht so lange ein Begriff, das ist der Gott der Schmiedekunst. Und der wird nämlich, weil der ist hässlich und deswegen schmeißen sie den aus dem Olymp raus. Genau. Aber der ist auch, also den schmeißen sie raus, der ist dann nachher ja schon irgendwie wieder drin. Aber als Kind schmeißen sie den raus. Und das ist auch, also für mich, ich stelle es mir jetzt mal vor, dass das schon der Zeus der Vater ist. Auch wenn es da verschiedene
Quellen gibt. Gehen wir mal davon aus.
Ja. Also, weil, genau.
Na, also die Athene ist seine Tochter, die Kopfgeburt.
Ja.
Die Göttin der Weisheit. Gehen wir mal die anderen durch. Poseidon, im römischen Neptun, der Gott des Meeres, ist sein Bruder.
Ja.
Hades oder Pluto bei den Römern genauso. Die drei Brüder haben sich ja die Welt aufgeteilt, durch Los übrigens. Also ja. Zeus hat den Himmel bekommen, Poseidon das Meer und Hades die Unterwelt.
Dionysos gibt es noch?
Dionysos kommt ja eigentlich aus Indien.
Ach, das hast du auch schon mal gesagt. Genau, der hat irgendwie... Der kommt mit einer Kutsche mit Jaguar dran, oder wie war's?
Ja, mit Leoparden und Panthern. Und der ist nicht direkt ein Sohn von Zeus.
Okay.
Hephaistos gibt es noch. Dann gibt es noch Venus, beziehungsweise Aphrodite. Die ist ja aber streng genommen älter, fast schon, oder zumindest gleich alt wie Zeus, weil die ja aus dem Meerschaum geboren wird, nämlich da, wo das Glied von jetzt bin ich selbst
Uranus,
genau, jetzt war ich gerade zwei Generationen zurück.
Ja.
Kronos entmannt seinen Vater Uranus,
ja,
um seine Herrschaft zu übernehmen. Und da, wo sein Glied ins Meer fällt, entsteht Schaum. Und aus diesem Schaum kommt die Aphrodite.
Ja.
Und dann stürzt danach Zeus später seinen Vater Kronos. Also eigentlich ist die Aphrodite sogar älter als Zeus.
Ja.
Wenn man rein nach dieser
Genealogie. Sie könnte seine Tante sein quasi.
Ja.
Und wenn, also ich gehe gerade nur im Kopf durch, so wenn's, was es noch für Götter gibt, die wichtig sind, die Demeter.
Genau.
Die ist ja auch immer eine olympische
Göttin. Die ist aber eher auf seiner Linie des Stammbaums. Also es gibt auch Versionen, wo er mit ihr verheiratet ist im Mythos.
Ah.
Die ist auf jeden Fall nicht seine Tochter. Dann gibt es noch die Hestia, die Göttin des Herdfeuers. Die ist aber auch nicht seine Tochter. Und wir haben noch so kleinere Götter. Asklepios zum Beispiel, der ist aber, das ist der Gott der Medizin und der Heilkunst. Der ist aber wiederum ein Sohn des Apollon.
Mhm.
Und dann gibt es eben diese Halbgötter. Also Herakles ist der bekannteste im lateinischen Herkules. Den hat Zeus mit einer Sterblichen gezeugt. Und der hat eben diese übermenschlichen Kräfte deswegen.
Gezeust hat
er sich. Gezeust.
Okay. Ist Achill auch ein Halbgott?
Ja. Der ist der Gott, sie wird dann oft als Meeresnymphe bezeichnet. Thetis heißt die. Und von dem Sterblichen, dem Peleus. Aber die Thetis ist auch tatsächlich schon älter als der Zeus. Die ist schon, Jetzt müsste ich nochmal nachschauen, entweder in der Generation von Kronos oder sogar schon von Uranus vorhanden. Da kommt die auch schon vor.
Okay, aber ich, also weil für mich ist so, ich verwechsel oft so für mich Herakles und Achill, die verwechsel ich oft, aber da machen wir irgendwann auch, da reden wir mal ganz, weil es ist auch ein abendfüllendes Thema. Jetzt nochmal, ja.
Achill ist ja sowieso der trojanische Sagenkreis, das ist nochmal was für sich, da kann man noch viel drüber reden. Herakles ist eben ganz wichtig und wir haben noch Ares, den Gott des Krieges. Das da weiß ich gerade gar nicht, ob der ein Sohn von Zeus ist, muss ich gestehen.
Aber der ist ein Gott und kein Halbgott.
Der ist ein Gott, der ist ein Gott noch. Auch einer der 12 olympischen Götter. Bei den Römern heißt er Mars. Deswegen heißt ja unser Planet Mars. Übrigens, weil er rot ist und nach Blut aussieht.
Ah, ja, ja.
Kriegsgott. Und das, ja, das war's. Wir können nachher nochmal durchzählen, wie viele Götter wir da gerade aufgezählt haben, weil es sind eben nicht immer nur 12.
Es gibt auch mehr. Es gab dann auch die Geschichte, irgendwie, dass einer dann geht und dann dadurch wird ein Platz frei. Weil die wollen irgendwie, glaubt schon, dass es 12 sind.
Ja, ja.
Weil, ja, klar, wieso nicht? Warum sind in der Fußballmannschaft 11? Könnte man auch sagen. Und das hat halt irgendjemand, ist halt, weil es immer so war. Ja, übrigens, also mit dem Ares. Man könnte nachschauen, aber also ich habe es vorhin ausgelesen, aber genau, jetzt noch, aber jetzt erzähl doch mal einfach so einen ganz tollen, Achtung, jetzt müssen wir eine Triggerwarnung, Vergewaltigungsmythos ist da teilweise Achtung, jetzt kommt sexuelle Gewalt vielleicht vor.
Ja, genau, also letztendlich, du hast es ja schon angesprochen, dieser Zeus verwandelt sich ganz häufig. Auch aus dem Grund, der wird manchmal angegeben, weil die sterblichen Frauen den Zeus in seiner wahren Gestalt gar nicht sehen könnten. Der ist so hell und strahlend, dass sie dann das nicht ertragen würden. Deswegen muss er sich irgendwie verwandeln, um mit denen dann eben schlafen zu können. Und jetzt kann man sich drüber streiten. De facto gibt es ja ganz viele Mythen von Kindern, die Zeus dann Zeust. Und deswegen wiederholt sich da natürlich auch vieles. Und ob die Frauen das jetzt freiwillig machen oder ob die ihm auch folgen, sei dahingestellt. Also letztendlich, er ist ein Don Juan der Götter, der eben unzählige Liebesaffären hat und sich die Frauen letztendlich auch nimmt, wenn er sie will. Fangen wir mal vielleicht mit der unverfänglichsten an, weil die dann auch fast, könnte man sagen, ein Happy End hat. Die kennt auch jeder.
Lass mich raten. Nee, ist das jetzt Europa?
Ja.
Okay. Genau.
Und die ist auch deswegen interessant, erinnere mich nachher dran, weil er kommt ja nach Kreta. Und Kreta ist auch noch ganz wichtig für den Zeus. Aber jetzt fangen wir bei Europa an. Warum heißt Europa Europa? Ja, gute Frage. Es ist eigentlich eine phönizische Prinzessin.
Phönizien ist wo? Das ist Levante, Israel.
Ja, gut, genau, heutiger Libanon.
Libanon,
könnte man sagen. Die Phönizier waren ein Handelsvolk. Die hatten auch bekannte Götter, wie zum Beispiel Baal, ist ein phönizischer Gott. Und die haben auch eben im ganzen Mittelmeer Handel getrieben. Man geht auch davon aus, dass das griechische Alphabet eine Abwandlung des phönizischen Alphabets ist. Also, dass durch den Handel mit Phönizien die Griechen dann ihre Schrift bekommen haben. Die haben überall auch Kolonien gegründet im Mittelmeer. Die bekannteste ist später Karthago. Mm. Das wird dann der große Rivale der Römer.
Ja, im Übrigen bin ich der Meinung, dass Karthago zerstört werden muss und so. Ja.
Genau. Ceterum censeo, Carthaginem essige delendam.
Danke.
Ja. Okay. Und diese phönizische Prinzessin, Tochter des Agenor, spielt also eines Tages mit ihren Gefährtinnen am Strand, da irgendwo im heutigen Libanon, müsste man sagen. Und Zeus hat schon länger ein Auge auf sie geworfen. Der sieht ja alles vom Himmel oben herab und findet sie ganz nett. Und weiß aber ganz genau, wenn er da jetzt einfach so als Zeus herkommt, hat er keine Chance. Beziehungsweise dann müsste er sie sich wirklich mit Gewalt nehmen. Und deswegen verwandelt er sich in einen schneeweißen, wunderschönen Stier. Und diese jungen Mädchen, die da am Strand spielen, sind natürlich erstmal etwas verängstigt auch vor dem Stier, der da ankommt, merken aber recht bald, dass er sehr zahm ist, trauen sich dann langsam an ihn hin, schmücken ihn zum Beispiel mit Blumen um seine Hörner, fangen auch an, ihn zu streicheln und so. Und er lässt alles mit sich machen. Er legt sich dahin, ist ganz friedlich Und dann irgendwann ist dieser Europa so, ja, naiv. Ja, übermütig, dass sie dann eben auf den Stier draufsteigt. Und den Moment nutzt Zeus natürlich aus, das war sein Plan. Er steht auf und läuft mit ihr ins Meer. Und das Mädchen ist viel zu überrascht, um irgendwie noch schnell reagieren zu können. Und der Stier schwimmt einfach weg. Und Europa sitzt auf seinem Rücken und kann halt nicht mehr zurück. Und dann schwimmt dieser Stier mit der Europa nach Kreta. Ist ja auch, wenn man rein geografisch schaut, wenn er Richtung Europa schwimmt, dann ist es ja, also wenn man jetzt mal Zypern rechts liegen lässt,
ja,
die nächste Insel, und da, bevor man auch nach Griechenland kommt. Also über Kreta ging ja auch ganz viel von dem Handel damals aus Ägypten und dem Nahen Osten. Und dann kommt er da mit ihr an, lässt sie an Land, und dort verwandelt er sich dann tatsächlich zurück. Da sieht sie dann seine wahre Gestalt.
Und ist nicht geblendet vom
Licht. Nee, in dem Fall nicht. Die Mythen sind ja nicht logisch.
Ja.
In dem Fall funktioniert's. Und auf jeden Fall feiern die dann der Hochzeit. Und also da ist es, deswegen meinte ich vorher Happy End, weil irgendwie scheint es dann so, dass die Europa dann doch noch eigentlich ganz glücklich war, dass sie jetzt zumindest so einen Zeus abgekriegt hat, verheiratet sich mit dem, und die Nachfahren, oder der wichtigste Nachfahr von denen ist dann Minos.
Minos, ja.
Und nach dem sind dann die Minoer benannt, die ja auch eine Kultur waren, die auf Kreta gelebt hat, so im 2. Jahrtausend vor Christus, also eine frühgriechische Kultur.
Aber ist sie nicht auch die erste Königin von Kreta, oder ist sie nur die Mutter vom ersten König,
ja,
oder
ja,
so? Also sie ist dann schon ja mächtig und einflussreich. Also.
Genau, wobei die Europa dann eigentlich keine Rolle mehr spielt.
Okay.
Also über die, wie es dann weitergeht, es gibt diese Hochzeit mit Zeus, und dann weiß man, dass dann letztendlich der Minos bei rauskommt. Das ist wichtig, aber die Europa hat dann keine besondere Bedeutung mehr für den Mythos. Wie übrigens alle anderen, ich nenne sie jetzt mal Gefährtinnen des Zeus auch nicht.
Ja,
die sind halt dafür da, Kinder zu kriegen. Auf eine sehr besondere Art und Weise. Also mal verwandelt sich Gold in einen Zeus in einen Goldregen,
ja, genau,
um in den Käfig reinzukommen, mal in einen Schwan. Also er hat sehr
in einen Adler mal auch.
Ja, genau.
Irgendwann auch mal in einen Hirte. Das müsste ich nochmal auch nachschauen.
Mhm. Also er ist da sehr kreativ. Und dann werden da Kinder gezeugt, und die Frauen, die da die Mütter sind, spielen gar nicht so die Rolle. Wichtiger sind dann die Kinder später, die dabei rauskommen.
Heißt das, dass die alten Griechen dann schon auch schon so ein bisschen, sag ich mal, sexistisch waren? Oder also,
ja, klar,
keine Ahnung, das ist ja wie bei, ist ja wie Hollywood. Das, ja. Also, dass man irgendwie, das, ja, Frauen sind dafür da, um drüber zu reden, wie toll welcher Mann ist. So, das war also.
Genau, das kann man schon sagen. Also aus heutiger, ich nenne es jetzt mal feministischer Sicht, ist die Mythologie dahingehend natürlich eine Katastrophe.
Ja.
Weil die Frauen im allermeistens sehr schlecht wegkommen. Wer das ganz gut aufgefangen hat, ist Ovid, der römische Dichter, der in seinen Metamorphosen ja ganz viele Mythen überliefert hat. Deswegen, die kennt man auch so, die dann in der europäischen Literaturgeschichte ganz wichtig waren. Also quasi jeder, der in der Neuzeit, sei es Bilder gemalt hat oder was geschrieben hat oder auch Bildhauer, die Statuen produziert haben, die haben Ovid die Metamorphosen gelesen. Und der Ovid ist ein sehr sensibler und feinfühliger Dichter gewesen, weil der schafft es in seinen Gedichten, auch den Frauengestalten tatsächlich eine Stimme zu geben. Das heißt nicht, dass die deswegen gut wegkommen, weil die werden dann eben von den Göttern vergewaltigt, zumindest müssen sie den Göttern dann eben ein Kind gebären, und danach spielen sie keine Rolle mehr. Also sie bleiben in dieser Opferrolle allermeistens, aber bei Ovid wird zumindest mal, also das Innenleben der Frauen immer noch spielt eine wichtige Rolle, sodass sie nicht nur bloßes Objekt bleiben.
Ja.
Aber aus allgemeiner Sicht ja, ist das natürlich vollkommen abwertend gegenüber den Frauen. Das muss man einfach so sagen. Und dieser ganze Olymp ist ja auch patriarchalisch aufgebaut. Also
ja, Zeus ist ja der Chef einfach.
Genau,
so. Das ist ja
genau.
Klar.
Und da zeichnet sich ja auch historisch gesehen dieses Erbrecht ab, dass eben der Erstgeborene, ich meine, die losen zwar mit Neptun dem Meer, Poseidon, und dann eben Hades die Unterwelt, aber gleichzeitig, die Frauen spielen da keine Rolle in der Erbfolge. Deswegen sind ja auch dann wieder die Kinder, die bei Zeus rauskommen, wichtiger. Und das hat übrigens auch dann später für die Könige, also Griechenland hatte ja auch Könige, Tyrannen, Alleinherrscher. Es war ja nicht nur eine Demokratie, die gab es ja nur in Athen später dann im 5. Jahrhundert. Und viele Adelsgeschlechter und Könige haben sich dann eben über diese Stammbäume, über diese Genealogien zurückverfolgt und haben behauptet, ja, da vor so und so vielen Generationen, ich stamme ja von Zeus ab.
Okay.
Also vielleicht ist das auch ein Grund, warum Zeus so viele Kinder hat, dass es natürlich schön war, als Adliger, der jetzt die Herrschaft an sich reißt, zu sagen, ja, schaut mal hier und da gibt es noch einen lokalen Mythos und dödödö. Aber ganz am Anfang war es mal der Zeus. Also das legitimiert ja die Herrschaft. Ja,
also je länger also die Geschichte voranschreitet, desto auf einmal, ach, ich habe hier noch ein Kind von Zeus entdeckt, genau. Übrigens.
Genau.
Ah, ist okay, guter Trick eigentlich so.
Ja, ja, klar.
Ja, okay.
Ist ja wie bei den Pharaonen in Ägypten.
Ja,
was bei vielen Herrschern auch.
Was noch vielleicht zu erwähnen ist, dass Zeus ist ja eigentlich nicht der Erstgeborene, sondern ist ja auf eine gewisse Art und Weise eigentlich der Letztgeborene. Bloß wurde er ja versteckt vor seinem Vater und deswegen ist er länger auf der Erde, weil die anderen sind ja im Bauch herangewachsen.
Ja.
Und deswegen ist er der Weiseste oder hat am meisten Erfahrung, wie es halt auf der Erde ist. Und hat es. Du hast noch gesagt, besondere Geschichte, Zeus, das ist genau das, oder?
Kreta, genau.
Kreta, das,
also zu dem Erstgeborenen vielleicht noch, es ist nicht hundertprozentig überliefert, dass immer der Erstgeborene das Anrecht hatte. Also weil oft waren es, aber was sicher ist, dass es nur die Söhne waren, die geerbt haben im Patriarchat. Zum Teil wurde es sicherlich auch gleich aufgeteilt unter den Brüdern. Genau, Kreta ist deswegen ganz wichtig für Zeus. Da könnte man jetzt spekulieren, er kommt halt da aus, also war ursprünglich auch im Nahen Osten bekannt, diese Gottheit, und wandert dann quasi so sinnbildlich nach Griechenland langsam ein und kommt halt erst auf Kreta an. Deswegen ist dieser Europamythos so früh und steht am Anfang. Genau, Zeus soll auf Kreta geboren worden sein, zumindest geboren. Versteckt worden. Ach so, sein.
Aufgewachsen.
Genau, aufgewachsen. Und zwar im, also manchmal sagt man im Diktä-Gebirge, aber es wird auch Ida-Gebirge genannt. Das ist so ein Gebirge in der Mitte von Kreta. Da ist auch so ein Hochland auf dieser Insel. Und da gibt es eine Höhle. Und da wurde er anscheinend versteckt und ernährt von heiligen Ziegen und Bienen, die ihm eben Honig produziert haben. Und wenn der Säugling geschrien hat, dann gab es da sogenannte Korybanten oder auch Kureten, sagt man auch zu denen. Und die haben dann in dem Moment auf ihre Schilde, die waren bewaffnet und haben auf ihre Schilde mit ihren Waffen geschlagen, so laut, dass eben das Schreien des Säuglings Zeus übertönt wird, damit sein Vater Kronos, der ihn sonst ja verschlungen hätte, das Ganze nicht hört.
Ja.
Und deswegen ist Kreta quasi auch nochmal speziell mit Zeus verbunden.
Ja. Was ich noch irgendwie verrückt finde, ist, wer kam auf die Idee, Europa Europa zu nennen? Also ich meine jetzt Europa, den Kontinent, nicht die Tochter, weil das ist ja, das...
Ja, ich weiß es nicht.
Weil das ist
ich
ja irgendjemand muss sich überlegt haben, das nennen wir jetzt Europa, das alles, und dann, ach, da gibt es diese Tochter. Ja. Und warum bietet die sich an? Warum bietet die sich jetzt an als Namensgeberin für den Kontinent?
Ja, also warum, ich sag mal so, wer es gemacht hat, wir haben eine Weltkarte von Hekataios, das war ein griechischer Geograf, der ungefähr 500 vor Christus hat eine Weltkarte aufgezeichnet, die ist tatsächlich auch überliefert, und der teilt eben die Erde, die ist rund, außenrum fließt der Okeanos, also der Ozean, da dachte man ja, alles ist von Meer umgeben, und dann gibt es drei Erdteile, Afrika, Asia und dann eben oben Europa. Also da haben wir zum ersten Mal wirklich diesen Begriff Europa für den Kontinent. Warum der jetzt diese phönizische Prinzessin zur Namensgeberin gemacht hat, keine Ahnung.
Okay.
Ich habe auch noch nirgendwo irgendwie eine Erklärung gelesen. Es bleibt irgendwie im Dunkeln.
Vielleicht hört es ja irgendwann mal jemand unsere Frage hier, das weiß.
Ja,
ja auch natürlich.
Genau.
Super.
Wären wir dankbar,
also ich finde immer auch gut, wenn man Erkenntnis gewinnt beim klug daherschwätzen. Ja. So, das ist also.
Und bist du schon mal nach Kreta geflogen?
Nee.
Oder eigentlich ist besser, naja, ich habe es damals auf dem Rückflug gesehen, dieses oder eines der Gebirge, wenn man da von Norden so fliegt und da drauf schaut, das sieht von einer bestimmten Seite aus wie so ein riesiges Gesicht, das Profil. Und da gibt es auch die Legende, dass Zeus da mittlerweile schläft.
Okay.
Und da eben wartet, bis wieder seine Herrschaft anbricht. Okay. Also auch heute noch ist es so ein bisschen Zeus-lastig, ja, diese Insel.
Die Theorie kann man ja nicht lang kennen, weil diese Gesichtsform, die kann man ja erst seit kurzem, also mit Flugzeugen quasi,
ja,
das kann man nicht.
Ich weiß nicht, ob man es früher vom Schiff aus gesehen hat, aber
ah, okay, doch so.
Da bin ich jetzt überfragt.
Okay. Ich frage mich jetzt gerade, ob wir jetzt noch über Prometheus reden oder sollen wir vielleicht irgendwie...
Ich glaube, den Prometheus machen wir mal extra. Das ist ein sehr weites Feld.
Ja, wir könnten auch ein helles trinken und dann, weil es ist noch früh und dann noch über...
Es ist noch hell.
Es ist noch out of draußen hell. Oder sollen wir direkt kochen?
Und es regnet nicht, gell?
Genau.
Also kein Zeus. Wir könnten erstmal noch ein Bier trinken und dann kochen. Beziehungsweise heute kochen wir nicht.
Ah.
Weil heute, ich habe schon einen Teig vorbereitet, es gibt ganz simpel Pizza. Aber die wird gut.
Ah.
Wir müssen noch Gemüse schnippeln.
Ist eigentlich, hätte man das natürlich machen sollen, bei, wenn wir bei den Römern sind. Weil das ist ja italienisch. Und jetzt, ich hätte eigentlich jetzt in einer griechischen Bohnensalat oder so erwartet. Aber ich bin noch nicht bereit, mich zu entscheiden, auf welcher Position Tor spielt. Das müssen wir, Tor
ist klar. Tor. Germanische nee, also, Gott des Fußballs.
Der Zeus, vielleicht müssen wir das noch abwarten, mit der, wenn wir über Prometheus geredet haben.
Mhm.
Oder? Mhm. Hast du schon Idee?
Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ich glaube, wir müssen auch noch mal diese Gigantenschlacht ein bisschen genauer beschreiben. Oh. Kann man auch mal mit Herakles verbinden, der spielt da ja auch eine Rolle. Okay. Aber diese ganzen Titanen, Zyklopen, Gigantenschlacht und so, ich glaube, das lohnt sich noch mal da ein bisschen extra drüber zu sprechen. Nicht heute.
Okay, haben wir noch irgendwas über Zeus vergessen?
Mir Oder? Fällt jetzt erstmal nicht mehr so viel ein. Ich könnte einfach noch als Zusatzinfo dazufügen, dass eins der sieben Weltwunder war ja die Zeus-Statue des Phidias. Und zwar im Tempel bei oder in Olympia, da wo die Olympischen Spiele herkommen. Das war ja auch immer ein Heiligtum. Und diese Zeus-Statue war, jetzt leg mich nicht fest, ich glaube 12 Meter hoch. Und die war auch vergoldet und mit Diamanten besetzt. Von der ist heute nichts mehr übrig, weil später, als Barbaren da eingefallen sind, haben die alles eben geklaut und zu Geld gemacht. Aber das galt in der Antike als eins der sieben Weltwunder.
Ich bin noch ein bisschen übrigens enttäuscht von mir, dass ich es nicht geschafft habe, irgendwie heute Daoismus mit einfließen zu lassen.
Ich habe auch darauf gewartet.
Ja,
das aber ist, Adorno kam ja auch nicht.
Ja, nee, stimmt. Also vielleicht...
Ich gebe dir mal einen Hinweis.
Bei Prometheus, ja, also bei Prometheus wird mir dann was einfallen.
Okay, gut.
Das machen wir dann mal. Aber, das Fass machen wir jetzt doch nicht mehr auf.
Der chinesische Kaiser hat sich ja auch Sohn des Himmels genannt.
Ja, das ist...
Also auch Abstammung vom Himmelsgott.
Ja, gut. Aber dann machen wir mal Pizza, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Wunderbar.
Und ein helles auf.
Genau, alles klar.
Gut.